froh, dass wir kein Intro haben und diesen Scheiß einfach nicht geben. Es ist einfach, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr denke ich so, ne, braucht kein Mensch. Einfach aufnehmen.
Wir brauchen kein Intro.
Ja.
Hallo Ole.
Hallo Simon. Guck mal, jetzt waren wir...
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten. Guck mal, jetzt waren wir, letztes Mal waren wir bei dir und vorletztes Mal auch. Und jetzt ist einfach Weihnachten und wir haben auch entschieden, dass wir die Folge jetzt nicht Dienstagmorgens rausbringen, offensichtlich, sondern jetzt eben mittwochs an Heiligabend.
Ja.
Wo bist du denn?
Ich bin im Wohnzimmer meiner Mutter und sitze auf dem Teppich vor dem erleuchteten Weihnachtsbaum und gucke auf die 3, 4 Christbaumkugeln, die schon dranhängen und auf die leeren Cornflakes-Packungen mit dem restlichen Weihnachtsbaumschmuck und genieße das langsame Leben. Und wo bist du?
Ich bin in Tirol.
Oh.
Und zwar irgendwo in der Mitte der Berge an einem sehr abgelegenen Ort, an einem Talende. Das heißt, hier ist auch nichts zu tun. Und du siehst es gerade, die anderen sehen es nicht. In meinem Hintergrund ist ja ein Fenster
mit
so einer
Berglandschaft.
Und das ist blauer Himmel. Das ist nur Fake in diesem Zimmer, wo ich gerade bin. Das ist nicht echt.
Ist es ein Bild? Also ein Gemälde?
Das ist ein Bild, ja, ein beleuchtetes Bild. Das ist super cheesy, aber auch ein bisschen witzig.
Ein beleuchtetes Bild.
Ja, von den Bergen und dem blauen Himmel.
Heiliger.
Aber es ist wirklich, es ist...
Ich dachte mir so, in welcher Zeitzone bist du hier? Weil hier ist stockdunkel und hinter dir ist einfach so ein Berg mit grellblauem Himmel.
Ja, ich spring gleich noch in den Pool.
Ja, viel Spaß. So viel zu den Linksfluencern und dem wenigen Geld, was wir machen.
Ja.
Aber hier noch auch mal jetzt in Ruhe. Lieber Ole und liebe Menschen da draußen, frohe Weihnachten.
So nämlich, sagen die zwei Atheisten.
Ja, ich bin ja jüngst aus der Kirche ausgetreten. Hab ich dir das erzählt?
Nee, ich glaube nicht.
Ich habe meine Steuererklärung für das vergangene Jahr, also 2024, gemacht.
Der Klassiker!
Und quasi meine erste Steuererklärung als Freiberufler. Mhm. Und dann habe ich mit tränenden Augen auf diese Steuererklärung geschaut und bin 2 Tage später aus der Kirche ausgetreten.
Ja.
Und dann habe ich im Salon von Neue Zwanziger, den wir ja alle hoffentlich hören, habe ich die Vorstellung gehört, die Wolfgang von der EKD Friedensschrift gemacht hat. Hast du die gehört?
Boah, das war brutal.
Brutal. Also die EKD, also die Evangelische Kirche Deutschland, hat ein Papier veröffentlicht, irgendwie über 150 Seiten über Krieg und Frieden. Und das ist so unfassbar. Da bin ich dann doch... Also war ich dann froh, dass ich direkt ausgetreten bin, ohne diese Friedensschrift rezipiert zu haben, weil wenn ich die gelesen hätte, dann hätte ich einen weiteren Grund zum Austritt gehabt.
Ja, aber gleichzeitig finde ich schon wild, dass so eine altehrwürdige und gewaltig große Institution wie die Kirche, katholisch oder evangelisch, ist ja erstmal egal, dass die eine solche Schrift verfassen kann und es einfach keine Sau interessiert.
Ja,
also da merkt man, in Deutschland ist schon... Da ist echt was passiert.
Ja.
Also, der Fall der Kirchen ist, das ist schon eine Hausnummer.
Das ist.
Und das ist ja auch ohne größere Proteste. Also, das Bröckeln dieser Institution, wenn man sich vorstellt, was für Schockwellen zivilisatorisch ausgelöst hätte vor, ich weiß nicht, 150 Jahren, und wenn man sich jetzt ansieht, was gerade hier passiert, es interessiert keine Sau.
Ja,
und trotzdem sind wir dann noch regiert von einer Partei, die CDU heißt. Und die ja das C im Namen hat, also das Christliche.
Ja.
Und darf ich anfangen mit meinem Thema?
Hast du mir dazu was mitgebracht?
Ja, ich habe dir dazu was mitgebracht.
Es ist wirklich, ich
dachte Weihnachtsfolge, okay, jetzt geht's los.
Ja.
Ich habe gerade Knives Out gesehen. Das ist ja so eine Netflix-Serie mit Daniel Craig.
Es ist keine Serie, es ist eine Filmserie, die ich sehr liebe, weil ich Daniel Craig sehr liebe. Okay?
Ich liebe nämlich Daniel Craig auch sehr.
Put some respect on his name.
Oh Gott, help me. Sorry, dass hätte es nicht sagen dürfen. Also, Daniel Craig, geheiligt wird sein Name, ist in dieser Filmserie Knives Out, deren ersten Teil ich übrigens sehr angenehm fand, so klassisches Whodunit-Genre, also wirklich einfach nur
eine
Villa, jemand ist tot und dann wird der Fall gelöst mit Daniel Craig als der Detektiv Benoit Blanc. Und dann haben wir den zweiten Teil, der ist mit so Influencern während Corona abgedreht worden. Den fand ich total drüber und sehr enttäuschend. War aber ein bisschen wie so ein Autounfall. Ich konnte auch nicht weggucken. Also habe ich mich reingefahren. Ich mochte den überhaupt nicht. Hat mich gar nicht mitgerissen. Ich fand ihn viel zu... Also ich meine, Whodunits sind immer konstruiert, aber das war auf so eine Weise konstruiert, wo ich jetzt auch wirklich dachte, es ist halt nicht mal so wirklich lustig. Und irgendwie fand ich diese Crazy Billionaire Stories in einer Zeit, wo die einfach alle einfach schwer faschistische Politiken durchdrücken in dieser Welt, auch einfach nicht so witzig. Ich denke mir so, es ist ausgelutscht, es ist irgendwie all, es ist.
Aber der Film ist ja schon ein bisschen älter. Also der ist ja, ist ja 3 Jahre alt und das ist ja in Film und Politik Jahre.
Eine lange Zeit, ich weiß.
20 Jahre.
Aber jetzt ist halt eben der aktuelle ja raus.
Ja, ja.
Und er ist so gut. Also
wirklich?
Ich mochte den. Ich liebe aber auch Glenn Close. Yeah. Ich fand die geil, ich fand die crazy gut gespielt. Auch den. Naja, aber der Punkt ist, mich hat's ausgesöhnt. Ich finde, also vielleicht können wir auch nochmal irgendwann.
Wir machen eine extra Folge.
Extra
für
Folge
die Paywall, wo wir nur über Knives Out und Daniel Craig reden. Nein, Spaß.
Das wollen natürlich alle hören, aber auf jeden Fall, da ist ja dieser Pfarrer, der heißt Judd und auch. Ja. Wie ich finde, sehr gut gespielt von Josh O'Connor. Und er hat eine gewalttätige Vergangenheit, also war Boxer, hat dann irgendjemanden mal, den er auch überhaupt nicht mochte, sogar im Ring getötet, so. Mhm. Und ist dann danach eben in die Kirche eingetreten oder hat dann zum Glauben gefunden, der ihn aus seiner Vergangenheit eben erlösen sollte. Und es dreht sich bei ihm ganz viel um Vergebung, um Zugewandtheit, um dieses Weichwerden, um diese Aggression loszulassen, die ihn immer wieder wie so Schatten überfallen. Und da kommt für mich so ein christlicher Geist durch, der ganz stark mit Mitgefühl und Mitleid zu tun hat. Und jetzt ist es ja so, dass Mitleid in der Philosophiegeschichte, ich habe ja mal Philosophie auch gemacht, doch jetzt nicht immer so positiv gesehen wurde. Also Nietzsche war ja bekanntermaßen hier Gott ist todmäßig unterwegs und meinte, also Mitleid ist wirklich das Schlimmste, was das Christentum verbreitet hat in der westlichen Zivilisation, ist eine Krankheit, und zwar eine spezifisch moralische Krankheit, die er so benannt hat, die halt nicht von irgendwelchen Normen oder von Maximen geleitet wird. Also Maximen, das sind ethische Normen, sondern es geht hier nur um Emotionen. Also es geht um moralische Gefühle, von denen das Mitleid geleitet wird, und er hält das für eine ansteckende Krankheit, also diese Form von moralischen Gefühlen, die überspringen. Also das ist ja was, was eben auch Massen erfassen kann, dieser Wahn und eben dieser sehr affektive Zustand und so weiter. Und das ist eben was er verächtlich macht. Und dann habe ich halt diese Serie gesehen und dachte, gut, also dieses gute und hehre Christentum mit seinem Mitleid, was eben eine ganz profunde Menschenliebe auch ausstrahlen soll, das ist starken Gefühlen nicht fremd. Also Christentum, Mitleid, Gefühle, das hängt irgendwie schon sehr stark zusammen. Und dann dachte ich mir, wie sieht das eigentlich in der Politik aus? Weil wir haben ja eben eine christliche Partei, und welche Rolle spielen Emotionen eigentlich in dieser Partei? Welche Rolle spielen Emotionen eigentlich in der Politik? Sind Emotionen, die PolitikerInnen äußern, sind die angemessen, sind die übertrieben, sind die geschlechtlich kodiert, also sind sie besonders weiblich, männlich oder so weiter, sind sie weniger autoritär oder strahlen sie gerade eine besondere Autorität aus? Also insbesondere, wenn wir jetzt nochmal aus so einem christlichen Nächstenliebe-Ding irgendwie sprechen, was passiert da, wenn da so Gefühle hochkommen, und geht das für alle Gefühle gleichermaßen? Also ich meine, bei Mitleid geht es ja auch viel um so Trauer, um Anteilnahme, um auch ein tränenreiches Bewegtsein. Und das bringt mich halt zu unserem Kanzler Friedrich Merz.
Oha.
Denn der gilt ja, so sagt man, als eher impulsiv, als eher emotional getrieben. Mhm. Und dann dachte ich mir, wo haben wir denn jetzt in den letzten Monaten bei unserem Kanzler Merz oder vorher noch im Wahlkampf halt der Oppositionspolitiker mit Kanzlerambitionen eine sehr starke Gefühlsregung bemerkt, und welche Folgen hatte das? Und in welchem Zusammenhang steht das vielleicht auch mit seinen christlichen Überzeugungen? Mhm. Aber vielleicht erstmal an dich die Frage, Simon, bevor ich da jetzt mehr reingehe, ich habe da ein bisschen was vorbereitet.
Wow, okay.
Wie stehst du denn eigentlich zu Emotionen in der Politik? Findest du, dass politische RepräsentantInnen starke Emotionen zeigen sollten, zeigen dürfen, zeigen müssten?
Mm,
weil sie sind
nein.
Repräsentanten, nicht wahr?
Ja.
Also im Sinne von, sie erfüllen ja die Funktion, ne? So eine gewisse Haltung zu wahren, sich eben nicht aus der Fassung bringen zu lassen, nüchtern zu sprechen, das ist jetzt so diese alten rationalen Ideale, die man jetzt in einem westlichen Politikstil vielleicht hochhält. Wie stehst du dazu?
Also ich muss sagen, dass ich darüber noch gar nicht so viel nachgedacht habe, weil das für mich einfach nicht so wirklich eine Dimension ist, in der ich über Politik und über PolitikerInnen nachdenke. Also vielleicht auch, weil man das so ja eher selten mitbekommt und es ja auch, sag ich mal, bei anderen Formen von, ich sag mal, Führungspersönlichkeiten jetzt nicht unbedingt eine Dimension ist, in der man die mehr häufig von diesen Menschen irgendwie mitbekommt. Also zum Beispiel, keine Ahnung, blödes Beispiel, aber irgendwelche Firmenchefs oder CEOs sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie irgendwie ihre Emotionalität auf der Bühne auslassen. So ein Gegenbeispiel, was mir jetzt spontan einfällt, wäre diese eine Microsoft-Präsentation von vor 20, 30 Jahren, wo die ganzen Microsoft, also der CEO und CFO und so weiter, irgendein neues Produkt, ich glaube, irgendeine Microsoft-Version vorstellen und dann so auf der Bühne rumtanzen und es läuft irgendwie total absurde Musik und es ist so einer der frühen Internet-Memes geworden. Und ich glaube, es liegt daran, also dass ich bisher nicht so in der Dimension Emotionalität über Politik nachgedacht habe, ist, dass halt das irgendwie so keine wirkliche Rolle dabei spielt, weil der Job, den Politiker machen, jetzt nicht nur, sag ich mal, in unserer parlamentarischen, bürgerlichen Demokratie, sondern auch jetzt in irgendeinem Staat, den man sich von links irgendwie vorstellt und in irgendeiner Form von Gemeinschaft, die man sich von links irgendwie vorstellt, ist deren Job ja nicht unbedingt, dass sie irgendwelche großen Emotionen und emotionsgeladenen Ausbrüche haben, sondern Emotionen vielleicht einfangen und die in irgendwas Produktives umwandeln und sich fragen, ja, okay.
Also in Mehrheiten vor allem.
Also ja, in Mehrheiten, sondern ich meine jetzt, also wenn man nochmal weiter weg von irgendwie parlamentarischer Demokratie geht, würde ich eher sagen, okay, dass man halt schaut,
naja, ob du jetzt eine Wählerschaft sagst oder eine Anhängerschaft, ist ja fast ein bisschen egal. Es geht ja einfach darum, Menschen hinter sich zu versammeln und dort ein Gefühl auszudrücken, was vielleicht in der Bevölkerung vorherrscht. Also wirklich dieser Emotionalität oder durch seinen eigenen Körper diesen Gefühlen, die man auf der Straße wahrnimmt, einen Ausdruck zu verleihen. Das ist ja durchaus eine Funktion, die man jetzt populistisch finden kann oder repräsentativ oder autoritär, aber das ist ja erstmal was, was auch PolitikerInnen durch alle Zeiten in der Geschichte gemacht haben. Von dieser Emotionalität rede ich aber erstmal nicht. Also es geht ja nicht darum, eine Emotion aufzunehmen und durchlässig zu werden dafür und sie eben zu inszenieren, eben auf einer Bühne, sondern es geht darum, also wo ich jetzt ein bisschen hin möchte, auf wirklich das persönliche Bewegtsein. Also
ja, also
die Ergriffenheit, die PolitikerInnen aus sich selbst und durch sich selbst öffentlich zeigen.
Also mir ging es eher darum, also vielleicht kann ich das an einem Beispiel so illustrieren. Ja. Also wenn man sich eine fiktive, keine Ahnung, prämoderne Dorfgemeinschaft vorstellt von, weiß ich nicht, 20 Leuten und dann gibt es einen Dorfältesten oder so, der bekommt dann mit, dass viele Leute in seiner Dorfgemeinschaft irgendeine bestimmte Emotion haben. Zum Beispiel, die sind sauer darüber, dass nicht mehr genug Fisch gefangen wird. Und das ist dann irgendwie eine Emotion, die er mitbekommt und mit der er umgehen muss. Und wo man dann sich vielleicht fragt, okay, was könnte ich machen? Ich als Dorfältester, könnte ich vielleicht mit dem benachbarten Dorf irgendwie einen Handel eingehen, dass wir unsere Fischzufuhr irgendwie hochfahren, also ist alles sehr konstruiert. Aber was ich damit sagen will, ist, dass quasi die Emotionen irgendwie ja was bedeuten und das im Prinzip auch ein, ich will nicht sagen Handlungsauftrag, aber zumindest mal ein Handlungsspielraum für jedwede Form von politischen Führungspersönlichkeiten irgendwie eröffnet. Und ob dieser Dorfältester selber dann sich irgendwie von diesem Fischmangel emotional mitreißen lässt, ist mir irgendwie egal. Also das kann er gerne machen. Oder halt auch nicht, aber es ist für meine für einen Bewertungsmaßstab irgendwie für mich nicht so relevant bisher gewesen. Verstehst du, was ich meine?
Das kann ich sehr gut verstehen und deswegen finde ich besonders wichtig, dass wir jetzt über Friedrich Merz reden.
Unseren Dorfältesten quasi.
Unseren Dorfältesten sozusagen, dass ich diese Wahrnehmung von dir oder vielleicht auch diese Priorisierung, auf was man achtet oder was einem nicht so wichtig ist, ein bisschen verschieben kann, weil ich glaube, es ist sehr bedeutend, auf die Gefühlsregungen von Friedrich Merz zu achten und ich würde gerne belegen, warum. Wir drehen so ein bisschen die Uhr zurück und springen an den Anfang des Jahres und zwar an den 22. Januar 2025. Dort hat der Messerangriff in Aschaffenburg stattgefunden, an dem ein Kleinkind und ein Erwachsener mit einem Messer getötet worden ist. Es wurden noch zwei Erwachsene schwer verletzt und auch noch ein anderes Kleinkind, die mit in der Szene waren, die beiden Erwachsenen sind auch mit eingegriffen und wollten halt den Täter mit seinem Messer irgendwie aufhalten. Täter selbst ist ein 28-Jähriger gewesen aus Afghanistan, der auch zu diesem Zeitpunkt ausreisepflichtig war. Und in der Verurteilung des Gerichts oder in der, also da gibt es ja dann auch Sachverständige und so weiter, also genau psychische Gutachten, wurde als Motiv festgestellt eine paranoide Schizophrenie. Ja, so. Diese Fakten erstmal so dahingestellt. Dann hat kurz danach, also ich weiß nicht, ob am selben Tag oder am Tag später, bin mir gerade nicht ganz sicher, eine Fraktionssitzung stattgefunden, an der auch Merz teilgenommen hat. Und aus Insiderkreisen hieß es, also das ist jetzt ein Bericht, den Robin Alexander verfasst hat von dieser Fraktionssitzung, der ja sehr, sehr gut vernetzt ist als einer der Top-Journalisten dieses Landes, was so Politik angeht. Also jetzt nicht unbedingt, was meine Überzeugungen angeht, aber zumindest seine Connections, dass Merz regelrecht erschüttert war und dass ihm zeitweise auch die Stimme gestockt ist von diesen Schilderungen. Also er war sehr bewegt davon. 6 Tage später, am 28. Januar, kommt es dann zu einem Statement der Unionsfraktion und Merz sagt dort wortwörtlich, und ich zitiere jetzt aus dieser Sitzung: "Ich weigere mich anzuerkennen, dass die Taten von Mannheim, Solingen, Magdeburg und jetzt Aschaffenburg die neue Normalität in Deutschland sein soll. Das Maß ist endgültig voll." In Folge auf diese Sitzung beschließt die CDU, dass sie einen Entschließungsantrag stellen wird, also einen unverbindlichen Antrag, der der Regierung anempfohlen wird, zu einer massiven Verschärfung der deutschen Migrationspolitik, und geht dafür, also oder nimmt es in Kauf, dass die AfD Mehrheitsbeschaffer für diesen Entschließungsantrag wird. Und in der Tat, die AfD stimmt fast geschlossen für diesen Entschließungsantrag, den die CDU reingebracht hat. Und die CDU selber stimmt auch geschlossen dafür ab. Mit einer einzigen Ausnahme, Antje Tillmann, die man hier nochmal namentlich nennen sollte, die als einzige aus der gesamten CDU-Fraktion dagegen gestimmt hat. Also wir haben
Es haben sich aber ein paar enthalten, ne?
Ja, aber wirklich nur hier.
Ja. Ich glaube, unter anderem Roderich Kiesewetter, lustigerweise.
Ja, wunderbar. Aber es geht trotzdem, ein von der breitesten Mehrheit der CDU und CSU gestützter Antrag ins Parlament ein und geht mit Stimmen der AfD durch. Das war auf jeden Fall ein krasser Bruch mit allem, was hier an Brandmauergerede existiert hat. Und das war ja auch eigentlich der Fall dann. Da wurde ja dann auch im Nachhinein nicht mehr viel von gesprochen. Auf die Idee, dass es vielleicht nicht an einem kulturellen Hintergrund liegen könnte, dass jemand wahllos Menschen auf offener Straße niedersticht und Kinder, vor allem das eine getötete Kind war auch marokkanisch, also es war jetzt noch nicht mal mehr irgendwie Hass auf, weiß ich nicht, die Deutschen oder so etwas, sondern dass es hier um eine schwerstmögliche Form von einer psychischen Erkrankung geht, also einer paranoiden Schizophrenie, und dass dann eher Fragen aufwirft von einer psychischen Gesundheitsversorger als jetzt nach geschlossenen Grenzen und Abschiebungen. Das sind die Überlegungen, die Merz gar nicht kommen. Was er aber macht, er hat eine ganz starke emotionale Ergriffenheit und verbindet sie dann sofort mit einer politischen Entschlossenheit, die durch seine Gefühle auch politisch, auch inhaltlich bestätigt werden. Das heißt, die Emotionalität ist jetzt nicht irgendwie in eine Form von Korrektiv oder so, oder man fragt sich jetzt, ja, warum bin ich eigentlich bewegt und traurig, über was und welche Ursachen hat das, sondern sie ist ein Katalysator für eine politische Entscheidungslage. So, jetzt würde man sagen, ist das nur ein Einzelfall, aber wir gehen weiter. Wie gesagt, es geht jetzt um öffentliche und berichtete emotionale Ausbrüche von Merz. Dann ein bisschen jüngere Vergangenheit, 15. März 2025. Merz eröffnet die Synagoge in der Reichenbachstraße in München. Und er zitiert dort die anwesende Rachel Salamander, also eine Jüdin. Und dort sagt er, und ich zitiere aus seiner Rede: "Sie haben in einem ihrer Bücher geschrieben, dass sie..." Ach so, und das muss man dazu sagen, er liest das, also er redet, er hält diese Rede, und währenddessen, das kann ich jetzt nicht nachspielen oder so, könnt ihr euch nochmal im Internet anhören, ist er kurz davor zu weinen. Also ihm bricht die Stimme immer wieder weg, seine Augen werden rot. "Sie haben in einem ihrer Bücher geschrieben, dass sie als Kind immer wieder diese eine Frage stellten, und da stockt er extrem stark: ob denn den Juden niemand geholfen habe. Ohne ein Festhalten an der Hoffnung auf eine positive Antwort, so schreiben sie weiter, ohne ein Festhalten an der naiven Hilfserwartung des Kindes, wären wir doch als Menschen verloren." Und immer wieder stockt ihm eben die Stimme. Und was passiert dann? Er will auch helfen, er ist emotional bewegt, Antisemitismus ist ein Problem. Und wenige Tage später kommt dann die Antisemitismus-Resolution. Diese Resolution trägt den Titel: "Nie wieder ist jetzt, jüdisches Leben in Deutschland schützen, bewahren und stärken." Was darin enthalten ist, ist ein Mittelentzug bei vermutetem Antisemitismus, also bei öffentlichen Förderungen, was bei Kunst- und Wissenschaftsfreiheit durchaus Bedenken hervorruft, denn es geht ja hier nicht darum, dass man jetzt einfach nur gegen Antisemitismus ist, was selbstverständlich ist, sondern es geht darum, dass diesen Fördermitteln eine weitere Instanz einer staatlichen Kontrolle und Prüfung eingeschoben wird, von der gar nicht klar ist, nach welchen Kriterien findet das eigentlich statt, ganz genau. Wer prüft das eigentlich? Wer kann diesen Mittelentzug jetzt eigentlich holen? Also mit dieser Antisemitismus-Resolution hat man die etwas abstruse Situation geschaffen, in der dann jüdische Künstlerinnen und Künstler eingeladen werden, um dann ein Bekenntnis abzulegen, dass sie nicht antisemitisch sind.
Mhm.
Zwangsweise. Das ist doch abstrus.
Mhm.
Das heißt, was wir hier wieder haben, ist so eine Verbindung mit Emotionen und Politik. Wir sehen, dass Merz extrem bewegt ist von diesem Thema Antisemitismus und er setzt es aber um in politische Entscheidungen. Er redet von importiertem Antisemitismus. Er redet von Antisemitismus von links. Obwohl gleichzeitig auf EU-Ebene die Konservativen bereits ganz offen mit den Faschisten im Parlament zusammenarbeiten, um Menschenrechte nicht ganz so stark zu reporten von größeren Konzernen und oder Klimaschutzmaßnahmen. Dafür arbeiten die mit Faschisten zusammen. Das heißt, wir haben hier eine ganz krasse, jetzt würde man sagen, kognitive Dissonanz, also einen inhaltlich extremen Widerspruch, der aber über diese Emotionen überbrückt wird. Das heißt, die Emotionen von Merz und dieses gefühlvolle Bewegtsein, das validiert den offenen Widerspruch seiner Politik. So. Und jetzt gehen wir noch weiter in die fast jüngste Vergangenheit, um das dritte Beispiel jetzt noch zu nennen. Also es ist exakt 2 Monate später, am 15. Dezember, das war also letzte Woche, da war Selenskyj in Berlin zu Besuch und es gibt eine gemeinsame Presseveranstaltung, wo die eben ihre Statements abgeben. Und dann fängt Merz an zu reden, tritt ans Mikrofon und die ersten Worte, die er sagt, und wieder stockt ihm die Stimme vor seiner eigenen emotionalen Ergriffenheit. Und er sagt Folgendes: Manchmal wache ich morgens auf und denke einen kurzen Augenblick, ist das alles nur ein böser Traum? Und schon in derselben Minute wird mir klar, nein, das ist kein böser Traum. Das ist seit fast 4 Jahren ein täglicher Albtraum. Jeden Tag und jede Nacht für dieses Land. Wie gesagt, gell? Also, wir reden hier von dem deutschen Kanzler, der neben Selenskyj steht. Und nicht nur für die Ukraine, sondern für uns alle seit fast Jahren.
Ach, mit dieses Land meint er Deutschland.
Das weiß ja niemand so ganz genau. Und nicht nur für die Ukraine, sondern für uns alle seit fast 4 Jahren ist Krieg zurück in Europa. Punkt.
Mhm.
Und jetzt dachte ich mir, also grotesker geht's doch eigentlich gar nicht. Da ist der Staatschef eines Volkes, der neben dir steht, also das seit 4 Jahren in Grund und Boden bombardiert wird, mit einer teils genozidalen Absicht von Russland, ja, und auf der anderen Seite ist Deutschland ohne jede direkte militärische Involvierung und der Bundeskanzler steht da und sagt, er wacht jeden Morgen auf und es ist ein böser Traum. Und ich denke mir so, ey, Alter, du bist nicht ein einziges Mal in Bucke gegangen. Was ist los mit dir? Du hast niemanden an einen Angehörigen in der Ukraine verloren. Niemand hat in irgendeiner Weise deutsches Territorium angegriffen oder überschritten. Vor allem nicht irgendwelche irre gewordenen Autoritären, die ihre Millionenarmee auf dich hetzen. Was willst du hier? Aber nein, er ist wirklich emotional ergriffen. Jetzt gibt es Leute, die da doch schon kommentiert haben, nee, das sind alles nur Krokodilstränen und so und der ist reiner Narzissmus, der ist einfach nur von seiner eigenen Geilheit irgendwie besoffen und so. Und ich denke mir so, nee, das ist es jetzt noch nicht so ganz genau. Das ist es nicht so ganz genau. Wenn wir uns mal anschauen, wofür Emotionen eigentlich da sind. Also jetzt, das ist ein bisschen so eine Emotionstheorie, die man haben kann und an die ich auch glaube. Dann sind Emotionen evolutionsbiologisch entstanden, weil uns das emotional angeht, was für unser Überleben notwendig ist. Und für das Überleben von Menschen, die eine Spezies sind, die also länger groß werden als jede andere Tierart auf dieser Erde, nämlich ungefähr 16 bis 20 Jahre, bis praktisch menschliche Exemplare von dem Säuglingsstadium bis eben zum Erwachsenenalter ausgewachsen sind, diese unendlich lange Zeit, in der so unendlich viel passieren kann und in der unendlich viele Ressourcen aufgewendet werden müssen, um uns überhaupt überlebensnotwendig zu versorgen, ist die menschliche Gemeinschaft und Gesellschaft maßgeblich. Es geht nicht ohne. Wir können es nicht alleine schaffen. Und vor allem nicht in präindustriellen Zeiten, wo einfach auch die Produktivität niedrig war, die Sterblichkeit hoch und so weiter. Wir brauchen andere Menschen grundlegend. Das heißt, Sozialität ist für unser Überleben notwendig. Und diese Sozialität wird vermittelt und ausgedrückt und kommuniziert und deutlich gemacht über Emotionen. Indem ich fühle, zeige ich, wie es mir gerade geht. Andere können auf mich und meine Bedürfnisse reagieren. Über Emotionalität werden soziale Bande geknüpft, die uns in eine Gemeinschaft einbetten, die eben dafür sorgt, dass wir nicht alleine sind und dass wir versorgt werden. Dadurch, dass menschliche Gemeinschaften so sehr biologisch notwendig, also notwendig waren für das biologische Überleben des menschlichen einzelnen Organismus, hat sich auch wirklich neben dem, ja, also normalen körperlichen Bedürfnissen nach Essen und nach Trinken und nach Schlaf und nach Wärme und nach Trockenheit eben auch ein emotionales Bedürfnis entwickelt, was genauso tief ist wie diese körperlichen Bedürfnisse, weil sie genau auf der gleichen Ebene stattfinden. Also wenn wir nicht in der Gemeinschaft sind, die wir, also als der wir uns einen Teil fühlen oder deren Teil wir auch durch unsere emotionalen Bande sind, dann können unsere körperlichen Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Und deswegen ist es auch kein, also gibt es auch keinen großen Sinn, das so stark zu trennen. Also menschliche Bedürfnisse nach Gefühlen sind auf einer gleich tiefen Ebene wie menschliche Bedürfnisse nach eben Essen und Trinken und so weiter. Mhm. Gibt es auch diese Experimente, wo dann die Babys eben versorgt werden und so weiter und dann auch alle daran verenden. Also das kann man wirklich wortwörtlich nehmen. Wenn wir also wieder zurückgehen zu Merz und sagen, dass Gefühle etwas ausdrücken, was für unser Überleben existenziell wichtig ist, dann müssen wir ja bei Merz ja fragen, welche existenzielle Ebene wird denn bei ihm berührt, dass er so sehr ergriffen ist, vor allem auch von Sachen, die ihn eigentlich gar nicht betreffen. Und das wäre jetzt meine steile These. Ich glaube, dass es bei Merz so ist, dass es seine eigene Macht ist, seine eigene politische Macht, die ihn so existenziell berührt, dass er bei den Themen, die innerhalb seiner Sphäre und innerhalb seiner Machtinteressen liegen, eine Emotionalität hervorrufen. Das heißt, wenn Merz merkt, hier ist was im Gange, was ein politisches Thema berührt, was ich gerade behandle und wo ich meine Macht ausdrücken kann, dann wird er emotional. Und deswegen ist es auch völlig logisch, dass aus seinen Emotionen so klare politische Positionen folgen und so klare politische Konsequenzen gezogen werden. Also wenn ihr sagt, er ist emotionsgetrieben und macht eine Politik, die emotional ist, dann würde ich halt sagen, das stimmt gewissermaßen. Also die Gefühle, die Merz hat, die zu einem politischen Programm führen, die validieren seine politischen Entscheidungen, diese Gefühle, sie überblenden die offenen Widersprüche seiner Politik. Und man kann auch nicht so gut gegen sie argumentieren. Also er wirkt da ungeheuer authentisch und kann irgendwie, ja, also da kann man ja auch nichts gegen sagen. Also, aber die Frage ist, was wird eben bestätigt? Was ist eben authentisch? Es ist nicht Merz als gefühlvoller Mensch, sondern es ist Merz Wille zur Macht, den seine Emotionen bestätigen. Und deswegen hat Nietzsche in dem Sinne recht, hier haben wir Wirkliches damit zu tun, dass das Mitleid von Friedrich Merz eine moralische Krankheit ist, die ihn so sehr pervertiert hat, weil er eine Politik damit rechtfertigt und manifest macht, die, wie ich finde, katastrophale Folgen hat. Das wäre das Psychogramm unseres Kanzlers und ich würde sagen, das war mein Thema.
Donnerwetter, das ist ein Monolog. Das ist ein beeindruckende Conclusio. Ich muss sagen, ich habe noch nie so viel über das Psychogramm von unserem Dorfältesten nachgedacht. Aber würdest du sagen, also es gibt diesen einen Spruch über Merz, den habe ich neulich wieder irgendwo gelesen und ich finde den so wahnsinnig akkurat, nämlich dass er halt eigentlich 25 Jahre lang Kanzler werden wollte, aber nie Kanzler sein wollte.
Ja.
Und jetzt ist das geworden und jetzt merkt er, wie fast nicht inkompetent, sondern inadäquat er für diesen Job eigentlich gerüstet ist.
Ja.
Sowohl emotional als auch intellektuell und ich sag mal führungstechnisch, also er kriegt ja einfach seinen Laden nicht, sag ich mal, in Reihe und Glied. Und würdest du sagen, dass dieses Psychogramm über seine sehr spezifische Emotionalität dann auch daher rührt, dass er sich dieser Inadäquatheit irgendwie bewusst wird und gerade in diesen einschneidenden Momenten, gerade jetzt auch mit dem Selenskyj-Besuch, wo man ja wirklich merkt, auch die, sag ich mal, geopolitische Großwetterlage sieht für Westeuropa jetzt nicht wirklich rosig aus. Und die EU hat sich ja jetzt irgendwie darüber verhakelt, ob sie die eingefrorenen russischen Assets verwenden darf. Wollte man erst ja sagen, dann war es doch nicht so und jetzt hat man neue Schulden geschaffen.
Und ich bin gespannt, was passiert, wenn die USA Dänemark Grönland wegnimmt.
Ja, ich bin, also bist du bereit für Grönland zu kämpfen?
Also ich habe dir heute schon per WhatsApp geschrieben, dass ich mich auf den Grönland-taiwanesischen Dritten Weltkrieg bereits vorbereite.
Ja.
Also zumindest kognitiv, jetzt nicht so Prepper-mäßig.
Ja doch, du preppst dich gerade, indem du einfach nach Tirol abgehauen bist in die Berge und jetzt dich da irgendwo in den Bunkern versteckst wahrscheinlich.
Ja, also hier würde ich auf jeden Fall hinkommen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man hier groß einmarschieren kann, obwohl mir auch gesagt wurde, dass die ja auch irgendwie irgendwelche Mörsergeschütze oder die Berge hochgeschleppt haben und so, und dass die Italiener auf der anderen Seite des Berges auch irgendeine Militärbasis haben und so weiter. Also es ist, man ist nirgendwo sicher vor der Zerstörungslust der Menschen.
Also wenn ich mir den blauen Himmel in deinem Hintergrund anschaue, dann denke ich mir so, da kann man es wirklich aber aushalten, wenn man sich quasi vor dem grönländisch-taiwanesischen Dritten Weltkrieg irgendwie versteckt.
Also wenn mein Ferienhaus jetzt 15 Meter unter der Erde wäre und dann hätte man diese beleuchtete Fake-Zimmer-Fensterwand hinter mir.
Das wäre eigentlich, also gibt schlimmere Schicksale. Na naja, und gerade auch jetzt quasi, dass halt Merz merkt, also Westeuropa geht es wirklich nicht gut. Ja, die, sag ich mal, geopolitischen Kompetenzen und das geopolitische Gewicht schwindet immer weiter und dass das quasi halt wirklich einfach eine wirkliche Verzweiflungshandlung ist, dass er auf offener Bühne steht und weint oder fast weint oder die Stimme eben wie so bricht, dass es wirklich also offene Verzweiflung ist.
Ja.
Meinst du, das spielt da irgendwie mit rein?
Ich glaube, das kommt eben im Nachhinein. Also wenn er das so merkt und das entgleitet ihm so ein bisschen, er fasst sich wieder, aber ich weiß nicht, wie das dann so in der Nachbesprechung oder in diesem Reflektieren danach, wenn er nach in sein Hotelzimmer kommt oder in sein Zuhause und dann über diesen Auftritt nachdenkt und über diese Emotionen und dann vielleicht auch schon ab und zu denkt, krass, ich bin schon ganz schön dünnhäutig.
Ja.
Und das aber jetzt auch nicht unbedingt ein Zustand ist, wo man sich jetzt gut am Riemen reißen kann. Ich finde gerade im Vergleich zu Olaf Scholz, der also nun wirklich, das war so ein Trockenbrötchen, Alter. Das war ja wirklich brutalst. Und gerade in dieser, und davor halt irgendwie so Merkel oder so, also da ist er in einer Reihe von Leuten, wo man echt denkt, ja gut, also.
Also, ja, also das ist quasi dann, wenn ich das so zusammenfassen sollte, dein Psychogramm, er ist quasi auch ehrfürchtig im Angesicht seiner eigenen Macht.
Ja.
Und
die erschüttert ihn emotional.
Und die erschüttert ihn.
Er ist so wenig gefestigt sozusagen in dieser Macht. Also es geht ja bei Gefühlen auch, wenn etwas existenziell einen angeht auch oder existenziell auch bedroht wird. Und das ist ja immer so ein Ding. Also er ist in seiner Macht oder in seinem Willen zur Macht irgendwie nicht gefestigt. Da ist so eine ganz große Unsicherheit. Wenn ich jetzt mal jetzt hier einen auf Psychiater so machen darf.
Ja.
Die, glaube ich, immer wieder dazu führt, dass er so wahnsinnig emotional wird und dann aus diesen impulsiven Emotionalitäten eben eine völlig katastrophale Politik ableitet.
Aber also, wäre die Politik weniger katastrophal, wenn er irgendwie abgebrühter wäre? Weil ich glaube, dann wäre er ja immer noch ein rechtskonservativer Ideologe.
Ja, natürlich.
Also, ich meine, das ist halt nur diese öffentlichen Momente, wo er seiner quasi in Ehrfurcht seiner Macht erstarrt und aber dann auch quasi seine eigene, sein fehlendes Rüstzeug davor irgendwie wahrnimmt. Also er sieht quasi seinen Handlungsspielraum und weiß, dass er quasi seine Instrumente aber irgendwie nicht dafür reichen, weißt du, ich meine?
Aber andersrum, lass uns, also vielleicht eher, für mich sind diese Emotionen von Merz wie so ein politisches Frühwarnsystem, weil ich jetzt eben versucht habe darzulegen, wenn er diese Ergriffenheit zeigt, dann sind das politische Sphären, in denen er irgendwie in seinem Willen zur Macht existenziell berührt wird und dann auch politische Konsequenzen folgen.
Ja.
Und ich glaube, das ist was man auf jeden Fall mit beobachten könnte und mit beobachten sollte.
Ja, gut, also wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Merz weinen seht, dann rennt in den Bunker irgendwo in Tirol und versteckt euch, weil irgendwas Schlimmes wird passieren.
Ich musste mir gerade so vorstellen, es gibt ja diese Sendungen, wo man irgendwie so Chicken Wings isst, die immer schärfer werden, weißt du?
Ja, Hot Ones.
Hot Ones.
Ja.
Ey, Hot Ones mit Friedrich Merz.
Gott. Es gibt noch auch so.
Welche Person würdest du am allerliebsten mal in Hot Ones sehen?
Es gibt ja jetzt Hot Ones Germany.
Du würdest interviewen.
Okay, es gibt ja Hot Ones Germany. Da war jetzt irgendwie der Sebastian Hotz neulich. Wen würde ich interviewen? Boah, gute Frage. Ich glaube jemand, wo ich glaube, die Person hält scharfes Essen so gar nicht aus.
Ja.
Und Katrin Göring-Eckardt.
Boah, das ist ja knallhart, Alter.
Also vielleicht auch kleiner Spoiler dahingehend, welche Bücher ich demnächst verschlingen werde. an dieser Stelle. Ich habe mir richtig was Schlimmes gegönnt im Buchladen. Aber ich glaube, dass sie so, wenn sie so eine richtig scharfe Chili-Soße vor sich hat, Junge, Junge, Junge. Ich glaube, die käme richtig ins Schwitzen.
Also ich hätte jetzt gedacht, dass du aus der Pistole geschossen Frank-Walter Steinmeier sagst.
Nein, Zartmann natürlich. Nein, auch das nicht. Wen würdest du denn mitnehmen?
Frank-Walter Steinmeier natürlich.
Okay, Frank-Walter Steinmeier, gut. Ja, dann kann man da vielleicht nochmal ein richtig schön demokratisches Wir konstruieren.
Ja.
Naja, ich habe noch eine kurze abschließende Anmerkung zu Knives Out, zu dem dritten Film, den du gesehen hast. Ich habe den auch im Kino schon geschaut. Ich muss sagen, ich fand den nicht besonders gut. Ich fand den zweiten Teil, Glass Onion.
Also als Kinofilm würde ich ihn auch nicht gucken.
Ja, Daniel Craig ist schon, den würde ich gern schon auf einer großen Leinwand immer begutachten. Und er hat natürlich den besten James-Bond-Film aller Zeiten gemacht, nämlich Skyfall. Skyfall ist wirklich Perfektion, von vorne bis hinten. Ich muss sagen, ich fand den zweiten Knives Out-Film, also Glass Onion, den auf der Insel, so während der Pandemie mit diesem irren Milliardär, der halt so offensichtlich irgendwie Elon Musk darstellen soll, fand ich sehr unterhaltsam. Und auch das Ende, wo dann der Song von, ich glaube, Nat King Cole läuft, Mona Lisa, und in dem Moment wird dann quasi, gibt es diesen Wettlauf um den, wer kann den Schalter umlegen, also jetzt Spoiler an der Stelle, aber juckt, den Schalter umlegen, dass quasi das Schutzglas vor der echten Mona Lisa runterfährt, damit auch quasi dieses Meisterwerk zerstört wird und dieser Milliardär wirklich ruiniert wird. Und das ist so ein toller Moment, das ist einfach schön so konstruiert vom Plot und von der Filmografie her, nicht Filmografie, oh Gott, welches Wort meine ich? Von der Inszenierung, oh Gott, Filmografie.
Ich finde es gibt kein gutes englisches Wort für Inszenierung.
Schon ja, ich habe gerade überlegt, diesen Begriff Mise-en-Scene, ist es denn, beschreibt er das? Ja, oder?
Ich habe
das ist auch so aus der, oh Gott, irgendwelche Filmbros müssen mir mal schreiben, ob ich diesen Begriff gerade richtig verwendet habe. Aber naja, und ich wollte eigentlich noch sagen, in dem dritten Film,
kann ich kurz einen Gedanken noch zu dem zweiten sagen?
Ja, bitte.
Weil ich meine, es geht ja darum, dass die Mona Lisa eben verbrennt mit diesem Milliardär, der die halt gemietet hat und deswegen für sie haften muss und so weiter.
Ja.
Weil er offensichtlich dann nicht diesen Sicherheitsmechanismus gedingst hat, weil er das nicht wollte, weil er es uncool fand. Und ich fand es so interessant zu sehen, dass dann diese Mona Lisa verbrennt und ich dachte mir, ich empfinde bei dieser Szene gar nichts.
Also ja, wirklich?
Es ist mir scheißegal, ob die Mona Lisa verbrennt. Das erste Kunstwerk auf dieser Erde, was ohne, dass es irgendjemanden jucken würde, verbrannt werden könnte, wäre die Mona Lisa, weil sie so oft repliziert worden ist und von allen Menschen auf diesem Planeten gesehen worden ist. Es braucht das Original nicht mehr. Das ist ins kulturelle Gedächtnis bereits eingepflanzt. Und deswegen, jetzt kommt nämlich der Clou. Und genauso ist es doch eigentlich mit den Milliardären. Die könnten von heute auf morgen figuratively verbrennen. Es würde niemanden jucken. Die wären einfach weg, puff. Würde keine Sau interessieren, würde keiner merken.
Also würdest du jetzt quasi vermissen. Mona Lisa mit den Milliardären vergleichen?
Ja, ist mir gerade so gekommen als Gedanke, was auch immer das mit diesem Glass Onion zu tun haben soll, ich glaube gar nichts, aber es ist auf jeden Fall was, wo ich mir echt dachte, so ich fühle nichts.
Ich fand das doch eine sehr, sehr gut gemachte Szene, auch mit der Musik, die ja so ein bisschen Tongue-in-Cheek mit der dargestellten Person Mona Lisa umgeht und sagt irgendwie, wie geht der Text nochmal? Also er fragt sich so, warum lächelst du? Warum hast du dieses mysteriöse Lächeln? Wer bist du eigentlich? Bist du eine Frau, die quasi immer nur für Männer lächelt, die für Leonardo da Vinci lächeln musste und jetzt für Millionen von Männern, die dich anschauen? Und dann endet quasi diese Sequenz mit dieser Songzeile: Or are you just another lovely, lonely piece of art? Und dann verbrennt sie. Und ich finde, das ist schon...
Wow.
Naja, anyways. Dritter Teil, Knives Out. Also der neue Teil heißt Wake Up Dead Man. Da geht es viel um den Pfarrer, den du beschrieben hast. Und ich muss sagen, ich fand den Film so sehr überladen von Themen. Also es werden so ganz viele Sachen irgendwie angesprochen. Und dieser böse Pfarrer, also Josh Brolin spielt den, glaube ich.
Genau.
Ist ja auch so eine Trump-Figur. Also hat so einen Trump-esken Kult irgendwie hinter sich. Und da wurden so viele Sachen irgendwie kurz reingeworfen in den Film, dann aber nicht weiter verfolgt. Und ich fand das sehr all over the place, auch wenn ich den Regisseur Rian Johnson sehr, sehr schätze. nicht zuletzt für seine Breaking Bad-Folge mit der Fliege. Aber es gab eine Stelle in Wake Up Dead Man, die mich sehr berührt hat und die also auch wahnsinnig gut von der Inszenierung und vom Timing her ist. Da ist der quasi der gute Pfarrer. Ich weiß nicht mehr, wie heißt der Schauspieler?
Judd. Josh O'Connor.
Genau, Josh O'Connor und eben Daniel Craig, also der Detektiv. Die sind in einem Raum und suchen irgendwie nach Hinweisen und überlegen und alles ist total hektisch. Und sie sind irgendwie auf der Suche, um diesen, oder auf der Suche nach Hinweisen, um diesen Mord zu lösen. Und dann wird der Pfarrer angerufen und dann klingelt das Telefon und irgend so eine Sekretärin von irgendeiner Firma ist am Telefon. Und sie telefonieren und diese Frau ist so sehr irgendwie krass, ja, gemächlich und kriegt irgendwie, also die fragen sie, also der Pfarrer fragt dann diese Frau, kannst du mir irgendwie helfen? Ich brauche diesen Hinweis. Wer hat den Anruf vor 2 Wochen oder so getätigt? Weißt du das noch? Wir brauchen das hier gerade. Und alles ist so wahnsinnig hektisch. Und diese Frau ist halt so ein bisschen langsam und so
total vertrottelt.
Und so vertrottelt und gesprächig. Und ach ja, cool, da muss ich ja mal gucken und so weiter und so fort. Und es nervt den Pfarrer eigentlich. Hört doch gar nicht zu
und redet
genau.
Nur.
Er will dann irgendwie auflegen und sagt, ja, wir haben jetzt keine Zeit, wir müssen hier jetzt weitermachen. Also ne, im Sinne von, wenn du uns nicht helfen kannst, dann müssen wir dieses Gespräch hier jetzt beenden. Und dann sagt diese Frau, will you hold on a minute? Und der Pfarrer ist so total genervt und hält sich den Hörer nochmal ans Ohr und sagt so, ja, was ist denn? Und sie sagt so, will you pray for me? Und er wird in dem Moment so dran erinnert, dass er ja eigentlich der Pfarrer ist. Also, dass er quasi der Pfarrer dieser Gemeinde ist. Und dann fragt er so, ja, warum denn? Also was ist denn los? Natürlich mache ich das. Und dann erzählt sie, dass ihre Mutter im Sterben liegt und irgendwie Krebs hat. Und es ist ganz schlimm und sie hat eigentlich Streit mit dieser Mutter und sie traut sich gar nicht mehr, ihrer Mutter eigentlich unter die Augen zu treten und schüttet ihm da ihr Herz aus.
Sie hat auch einfach Angst, dass die letzten Worte, die sie ihrer Mutter sagt, eben eine Beleidigung sind, die sie im Streit gegen sie geschleudert hat.
Genau. Und das ist so, das reißt, also man wird mit dem Pfarrer dann aus dieser Whodunit-Krimi-Murder-Plot-Geschichte so rausgezogen und wird daran erinnert, dass das irgendwie eine Gemeinde von manchmal ziemlich verlorenen und einsamen Menschen ist, die den Pfarrer hat und dieser Pfarrer auch so eine ganz wichtige Funktion erfüllt. Und man die Kirche als Institution und als quasi Kirchensteuerrezipient durchaus scheiße finden und kritisieren darf und nervig finden. Und dass diese soziale Funktion, die dieser Pfarrer da aber erfüllt, für die Menschen so eine wahnsinnig wichtige ist. Und das war wirklich ein unfassbar starker Moment. Und ich würde jetzt gerne zu meinem Thema kommen, weil ich habe quasi auch einen... Ich habe mich auch mit einem Pfarrer beschäftigt, mit einer trumpesken Figur, mit einem Schäfer seiner Schafsherde, und zwar mit Robert Habeck. Ich habe mir den Robert Habeck-Film angeschaut. Ich war im Kino.
Wie heißt dieser Robert Habeck-Film?
Er heißt Jetzt, wohin? Meine Reise mit Robert Habeck. Wow. Und es ist ein, ja... Also ich bin quasi gemeinsam mit den anderen Schafen in Berlin-Prenzlauer Berg in das Kino geströmt. Wir waren 5 an der Zahl insgesamt in diesem Kinosaal. Zwei
5 Leute.
2 davon waren mein Kumpel und ich.
Wow.
Und 2 waren 2 junge Frauen, die sich auch die ganze Zeit eigentlich nur beömmelt haben über den Film.
Ja, dann da gehst du nicht ernsthaft rein.
Dann waren es noch, glaube ich, 2 Leute, die das so unironisch geguckt haben. Und das war wirklich eine spirituelle Erfahrung, die wir mit unserem Schäfer, mit unserem Hüter Robert Habeck hatten. Der Film ist eine Dokumentation von Lars Jessen. Lars Jessen hat auch schon, also ist ein deutscher Regisseur, der hat auch schon andere Filme gemacht. Die sind auch, würde ich sagen, ohne sie gesehen zu haben, habe ich ein sehr gutes Bild, wie diese deutschen Filme sind, die Lars Jessen gemacht hat. Und ohne da jetzt weiter reingehen zu wollen, ist es wirklich eine wahnsinnige Erfahrung, diesen Film zu sehen. Und wenn ihr wirklich ein bisschen, wenn ihr so ein bisschen masochistisch veranlagt seid, liebe Hörerinnen und Hörer, dann tut euch diesen Film doch bitte mal an. Der Regisseur Lars Jessen war der PR-Berater von Robert Habeck während dem letzten Bundestagswahlkampf und hat ihn einfach parallel mit seiner Filmkamera begleitet. Also man erlebt quasi den Robert Habeck vor der Wahl im Februar, so während der Wahl und dann eben auch noch im Nachgang.
Ja, da ist es auch einfach sofort auch schon eine ganz neutrale Beobachterposition
total. Und es so. Ist auch, es ist auch ja. einfach total neutral und super, dass Lars Jessen 270.000 Euro an Filmförderung für diese Dokumentation bekommen hat und es auch keinen Weg gibt, nachzuprüfen, ob dieses Geld dann vielleicht auch irgendwie, also hat er denn, war das Teil vom Wahlkampf? Ist dieser Film Teil von einem zukünftigen Wahlkampf? Keine Ahnung, aber wir haben ihn alle mitgefördert. Das ist auf jeden Fall super. Und ich freue mich, dass unser Geld so toll eingesetzt wird. Vor allem für so geniale Filme. Also dieser Film ist wirklich brutal schlecht. Es ist wirklich unfassbar. Und er ist vor allem so...
Habt ihr es bis zum Ende ausgehalten?
Natürlich. Ich kann aus keinem Film rausgehen, also im Kino. Ich habe noch nie einen Film frühzeitig verlassen. Ich habe noch nie ein Buch abgebrochen. Also wirklich, ich bin da ganz schlimm und ich muss mir das alles antun. Und dieser Film
bei mir ist... bei mir ist genau das Gegenteil. Also richtig schlechte Filme gehe ich sofort raus.
Oh Gott.
Und
das kann ich nicht.
Und noch schlimmer ist es bei Büchern, wenn ich sie besonders gut finde, also richtig gut, dann will ich die nicht zu Ende lesen. Dann breche ich fast immer so 20 Seiten vor Ende ab, weil ich denke, ich will nicht, dass es endet.
Das ist so weirdo.
Sorry.
Aber ich check schon, was du meinst. Aber vor allem Filme, die ich nicht fertig schaue, kann ich ja dann nicht bei Letterboxd loggen.
Ja.
Und ich, Number must go up. Und so.
Ja, ja. Mhm.
Naja.
Aber
dieser Film ist.
Nimm uns doch mal mit.
Dieser Film ist also von der Inszenierung, filmografisch, so von der Perspektive, so wahnsinnig uninteressant. Und es werden da ganz viele Leute interviewt, also. Luisa Neubauer, Marina Weißband, Markus Lanz, Christian Stöcker, Friedemann Karich, also wirklich quasi die großen Intellektuellen dieser Republik, die großen linken Intellektuellen. Und dieser Film ist vor allem eines, und zwar ist er frech. Also er ist wirklich eine Frechheit. Nicht nur, weil da sich von diversen Personen nochmal positiv auf Greta Thunberg berufen wird und gesagt wird, ach, wie toll war das eigentlich 2019 mit Fridays for Future und das war ja so eine Massenbewegung und schön und schön und schön. Und mittlerweile wissen wir ja, wie das Verhältnis zwischen Greta Thunberg und Fridays for Future Deutschland ist, unter anderem in Person von Luisa Neubauer. Und sich dann noch aus deren Perspektive positiv auf Greta Thunberg zu berufen, das hat einfach so einen fiesen Beigeschmack, wenn man weiß, wie diese Personen zueinander stehen und wie Greta Thunberg zu Beginn von Israels Vernichtungskrieg von eigentlich der gesamten Fridays for Future Deutschland Führungsriege fallen gelassen wurde, von der Grünen Partei sowieso, und man jetzt sich irgendwie in so einer Schadensbegrenzung festhält, weil man merkt, okay, gut, vielleicht lag Greta Thunberg, vielleicht hat doch irgendwie recht, vielleicht hatte sie doch irgendwie recht auch schon damals. So. Und das ist wirklich, also da, das passiert auch erst, ja, nicht relativ am Ende. Das ist aber ganz am Anfang. Schon ganz am Anfang wird sich relativ direkt positiv auf Greta Thunberg bezogen. Und da war ich, also da habe ich nicht überlegt, ob ich rausgehe, aber ich war schon wirklich so, fuck you.
Auf 180.
Wirklich, ich hatte so einen Puls. Und dann geht es weiter, und zwar ohne jegliche Form der Selbstreflexion. Also eine ehrliche Form von Selbstkritik findet in diesem Film einfach nicht statt. Und man muss sich wirklich mal vorstellen, das sind alles Loser in diesem Film. Das sind alles Leute, die mit ihrem Projekt krachend gescheitert sind. Robert Habeck.
Wie meinst du jetzt?
Mit ihrem Projekt der Wahl. Also die Wahl steht im Fokus von diesem Film. Es geht um die Wahl, es geht um den quasi die Wahlkampfperiode, die Wahl an sich und das danach. Wenn man das aus der Perspektive betrachtet, ist Robert Habeck mit diesem Projekt einfach gnadenlos gescheitert. Und auch, wenn ich daran denke, was Luisa Neubauer momentan eben für Aktivismus betreibt, der ist jetzt nicht unbedingt von Erfolg gekennzeichnet, wenn man als Maßstab für Erfolg in Aktivismus irgendwie einen gesellschaftliche Durchschlagskraft nimmt. So. Und dann sind auch noch andere Leute aus Robert Habecks Wahlkampfteam werden interviewt, also irgendwie so ein Berater, der auch bei Obama war und so weiter, und es ist dann ganz toll, oh, ein Obama-Berater ist bei uns im Team, wie krass. Aber das sind ja alles Leute, die mit ihrem Projekt, nämlich dem Wahlkampf Robert Habeck, also der Kanzler-Era, wie er es genannt hat, einfach gescheitert sind. Und gleichzeitig passiert aber so 0,0 ehrliche Selbstreflexion, dass man sich mal fragt, was ist politisch eigentlich falsch gelaufen? Das meistgenutzte Wort in diesem Film ist wahrscheinlich Narrativ. Also man fragt sich die ganze Zeit nur, wir haben das falsche Narrativ gewählt. Wir haben die falschen Geschichten erzählt. Wir haben überhaupt wir haben die falschen Emotionen evoziert. Und kein einziges Mal fragt man sich, haben wir eigentlich das politisch richtige Angebot gemacht? Also haben wir sind die Inhalte richtig? Weil das ist ein Milieu, sowohl das Milieu, was in diesem Film dargestellt wird, als auch das Milieu, was in die Kinos jetzt unironisch gepilgert ist, wo ich hoffe, dass es nicht zu viele sind. Ich hoffe, dass dieser Film wirklich finanziell komplett gefloppt ist. Aber so wie ich Deutschland einschätze, habe ich da.
Aber das ist doch völlig egal, weil die Fördergelder sind ja geflossen.
Fördergelder sind da, ist schön. So. Aber das sind alles Leute, also das sind alles Milieus, die ja schon glauben, dass ihre politischen Inhalte die richtigen sind. Also die wissen eigentlich, unsere politischen Inhalte, die können ja gar nicht falsch sein. Und wenn wir dann scheitern.
Das ist die Basis, auf der dann genau. Das Narrativ dann aufgebaut wird.
Und wenn wir dann scheitern, dann kann es ja nur an der Kommunikation liegen. Also es kann ja nicht daran liegen, dass wir irgendwie, keine Ahnung, vielleicht eine politische Linie verfolgen, die Leute in diesem Land einfach beschissen finden. Ja,
also gibt es schon eine Selbstkritik, aber eben nur eine rein formale Selbstkritik oder
genau,
eine Stilkritik von mir aus.
Genau, es gibt nur eine Stilkritik. Man bleibt nur auf so einer Formebene und geht halt wirklich eigentlich nie an den Inhalt. Und es gibt so eine lustige Szene. Die einzige Person, die in diesem ganzen Film wirklich ehrliche, harte Kritik übt, ist Daniel Günther. Daniel Günther ist der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, von der CDU.
CDUler, gell?
Genau, CDU, aber halt so der liberalere Flügel, würde ich sagen. Und mit dem hat Robert Habeck ja auch schon koaliert.
Ja.
Also die haben ja schon auch zusammen gearbeitet in Schleswig-Holstein und der wird dann auch interviewt vom Regisseur. Und das Interview findet offensichtlich kurz nach der Wahl statt. Und Daniel Günther fragt den Regisseur dann, also quasi so Reverse-Interview, er fragt ihn, wie fühlt sich das eigentlich an, mit seinem Projekt so komplett gnadenlos gescheitert zu sein? Boah. Und er guckt ihn so an und so ein paar Sekunden später fängt er so leicht an zu lachen. Und dann fängt auch der Regisseur so nervös an zu lachen und es gibt auch gar keine richtige Antwort darauf. Und es ist so eine brutale Szene, weil es halt offensichtlich Leute sind, die sich kennen, also Lars Jessen und Daniel Günther kennen sich in irgendeiner Form offensichtlich. Und Daniel Günther fängt ja dann so leicht an zu lachen. Aber jeder weiß, also jeder im Kinosaal und jeder von den beiden Beteiligten weiß, dass das gerade ernst gemeint war. Also Das war komplett ernst gemeint. Und dann versucht man das so leicht zu überspielen und dem so eine ironische Note im Nachhinein.
Wenn noch irgendwie noch 3 Sekunden die Spannung gehalten wird, dann fließt Blut.
Ja, genau. Aber das Kind ist halt in den Brunnen gefallen.
Asen.
Und also das ist so eine unfassbar, also das ist eigentlich die einzig gute, also wirklich unironisch gute Szene in diesem Film. Und sie besteht darin, dass ein CDU-Politiker den Regisseur aufs Übelste roastet. und es ist wirklich, also es ist unbeschreiblich, wie selbstbezogen dieser Film ist. Also es ist ein Film von einem Milieu, was sich selber wahnsinnig geil findet, für eine Zuschauerschaft, die sich selber auch wahnsinnig geil findet, die weiß, dass sie auf der richtigen Seite steht, dass sie wirklich moralisch einfach die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und die sich einfach nochmal selber beklatschen will. Und dann fragt man sich, ja, woran hattet ihr Lilien, ne? Also warum haben wir die falschen Geschichten erzählt? Haben wir vielleicht irgendwie die falschen Emotionen hervorgebracht und so, aber mehr wird nicht gefragt. Und das ist wirklich eigentlich, also es passt ziemlich zu dem, was Kamala Harris momentan so abzieht, dass sie quasi ihr Buch geschrieben hat, dass sie jetzt auf große Buchtour gegangen ist und nochmal die Gerüchte aufkommen, dass Kamala Harris auch in 3 Jahren wieder als Präsidentschaftskandidatin für die Demokraten antreten will. Also man hat aus gar nichts gelernt. Man feiert sich die ganze Zeit selber ab. Also Kamala Harris hat ihr Buch geschrieben, Robert Habeck hat den Film bekommen. Aber sich wirklich fragen, ob man halt einfach politisch aus der Zeit gefallen ist und sich mal wirklich entweder hart selbst justieren sollte oder halt einfach von der politischen Bildfläche verschwinden sollte, um für, naja, andere und dann hoffentlich linke Kräfte irgendwie Platz zu machen. All das findet nicht statt. sondern man feiert sich einfach selber ab und guckt mal auf den nächsten Wahlkampf. Vielleicht läuft er ja besser. Es ist so frustrierend, ich kann das gar nicht beschreiben.
Hm. Was habt ihr dann danach gemacht, als ihr den Film zu Ende geschaut habt? Habt ihr euch hoffnungslos und hemmungslos besoffen?
Also ich habe ja dieses Jahr noch keinen Tropfen Alkohol getrunken und das werde ich auch weiterführen. Und vielleicht mache ich da in der nächsten Folge, also unserer großen Silvester-Neujahr-Folge, vielleicht mache ich da mal so ein kleines Sober 2025-Review.
Sehr schön.
Wir waren danach scharfe Nudeln essen, irgendwo in Prenzlauer Berg und haben uns über den Film beömmelt. Und es, also oh Gott, wirklich, also hast du Lust bekommen, den Film zu sehen?
Überhaupt noch nicht mal im Ansatz.
Okay.
Also
Das wollte ich auch damit erreichen, dass vielleicht auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, keine
Also ich habe Leute,
bekommen,
Leute gefragt, Film die ich kenne, ob sie mir diesen Film irgendwie beschaffen können.
Ja.
Dass ich ja mir das vielleicht auch mal so anschauen kann und aber das war auch nicht von Erfolg gekrönt und ich werde dafür keinen Cent ausgeben.
Ja, das ist auch wirklich gut. Ich bin mit meinem Kumpel zur Kinokasse gekommen, weil wir haben überlegt, okay, kaufen wir die Karten online. Ich war so, nee, da gibt's schon noch genug, wir können einfach hin. Und wir kamen so 5 Minuten quasi nach Filmbeginn. Dann sind wir zur Kasse hin und es war so, keine Ahnung, 18.20 Uhr, also jetzt auch nicht die, sag ich mal, Prime-Zeit für Kinofilme. Und wir sind so hin und da waren so zwei gelangweilte Kassiererinnen an der Kinokasse und so hin und ich meinte so, ja, für den Robert Habeck-Film, gibt's da noch freie Sitze? Und die Kassiererin haben angefangen zu lachen und wir haben angefangen zu lachen. Es war eigentlich der Höhepunkt des Abends.
Also, man
so
hat sich
humortechnisch
verstanden.
Man hat sich verstanden. Und es gibt auch noch eine wirklich crazy Szene, und zwar, wo es gibt dann so eine, während so einer Schnittmontage von Robert Habeck, wie er seinen warmen, kuscheligen, hotten Norweger-Pulli anhat, redet der Regisseur so Voice-Over-mäßig und sagt so, ja, also während der Arbeit in diesem Film habe ich gemerkt, dass es nicht nur ein Film ist über Robert Habeck und sein politisches Projekt, sondern auch ein Projekt über mich selber und wer ich eigentlich bin. Und das fasst es so perfekt zusammen.
Ich kotze gleich.
Das ist wirklich aus dieser 100%igen Selbstreflexivität und Selbstreferenzialität überhaupt nicht rauskommt. Mhm. Und es, also mein Kumpel meinte nach dem Film dann, als wir Nudeln essen waren, der Film wäre weniger masturbatorisch gewesen, wenn der Regisseur Robert Habeck einfach 90 Minuten einen runtergeholt hätte. Und dem kann ich mich nur anschließen.
Ich würde sagen, das ist ein unfassbar schönes Schlusswort.
Das ist auch vor allem so weihnachtlich.
Für die Weihnachtsfolge von Aufrechte Demokraten.
Für die große Weihnachtsfolge. Also in diesem Sinne, liebe Leute, ich hoffe, wir hoffen, ihr hattet eine schöne Stunde und habt viel gelernt über das Psychogramm von unserem Dorfältesten Friedrich Merz und über den Schäfer der Nation Robert Habeck. Und wir hoffen, ihr habt einen besinnlichen Tag und Abend und ein paar besinnliche weitere Tage. Und dann hören wir uns schon wieder in einer Woche zu unserer großen Jahresabschlussepisode. Freust du dich, Ole?
Ich freue mich sehr. Die wird auch wieder mittwochs rauskommen und dann gehen wir wieder auf unseren Dienstagsrhythmus
genau.
Im neuen Jahr.
Ganz genau. Es wird schön.
Um 6:30 Uhr morgens.
Es wird ein schönes Jahr und es wird eine schöne weitere Woche zwischen den Jahren. Ich mag
genau.
Die Zeit.
Es tut uns ein bisschen leid, dass wir diese wahnsinnig unoriginelle Idee haben, einen Jahresrückblick zu machen, aber
ja, aber wenn man so geil und interessant ist wie wir.
Okay, jetzt kommt das schon wieder.
Dann ist so ein Jahresrückblick halt auch einfach so geil und interessant. Also sorry, liebe Leute, aber was soll ich sagen?
Gut, also der De-Abonnieren-Button ist genau da, wo der Abonnieren-Button ist.
Ja.
In diesem Sinne,
liebe Leute, frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.